D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Helfen und helfen lassen, das ist heute die Frage. Es gibt ja verschiedene Situationen, in denen wir ins Nachdenken kommen können. Zum Beispiel, die gute Freundin macht seit ein paar Monaten sehr viel Sport und im Café bestellt sie immer nur Coca-Cola Light und meint dann, ach, ich habe schon gegessen, dabei wird sie aber immer dünner. Oder auch der Mitbewohner, der heimlich den Wodka austrinkt, der auf dem Sideboard gestanden hat und die Flaschen mit Wasser auffüllt. Wenn wir sowas mitkriegen, bei jemandem, der uns nahesteht und der sich komisch verhält, dann denken wir ja, na, da stimmt was nicht. Aber es stellt sich eben auch sofort die Frage, soll ich das jetzt ansprechen? Soll ich meine Hilfe anbieten? Was soll ich eigentlich tun? Ein heikles Feld, schließlich wollen wir den anderen ja auch nicht zu nahe treten. Du brauchst Hilfe, unser Thema in der Redaktionskonferenz und in der wollen wir genau auf diese Gratwanderung uns begeben und ausloten. Was können wir tun, was sollen wir tun und was sollen wir lieber lassen? Ich bin Verena von Keitz. Schönen guten Abend euch.
D-Radio Wissen.
Einen schlechten Tag, klar, den haben wir alle mal, das kennen wir. Vielleicht auch mal eine schlechte Woche, also grundlos traurig und niedergeschlagen sein, keinen Bock zu haben, irgendwo anzurufen, mit irgendwem zu sprechen. Einkaufen ist dann auch vielleicht schon viel zu anstrengend. Das ist jetzt noch kein Grund, sich riesen Sorgen zu machen. Aber was, wenn dieses schlechte Gefühl zum Dauerzustand wird? So war es jedenfalls bei Marleen, 27 Jahre alt, Studentin aus Berlin. Und ihr Freund Jonas, der hat eine ganze Weile gebraucht, um zu merken, dass da was wirklich grundsätzlich nicht stimmt. Und sie selbst wollte es auch nicht so richtig wahrhaben. Emily Ulbricht hat mit beiden gesprochen darüber, wie es ist, wenn der Freund oder die Freundin Depressionen hat und was hilft in dieser Situation.
Berlin im September 2011. Ein Freundeskreis, Jungs und Mädchen, alle Mitte 20 und neu in der Stadt. Unter der Woche studieren sie gemeinsam, abends trinken sie Bier und am Wochenende feiern sie auf Elektropartys. Und mittendrin Marleen, Germanistikstudentin mit blondem Pony und Stecker in der Unterlippe und ihr Freund Jonas, Webdesigner mit Vollbart und Wollpulli.
Also ich habe die kennengelernt eigentlich als extrem offenes, lockeres, sympathisches Mädchen, was viel strahlt, viel mit Leuten zu tun haben will und eigentlich auch den damaligen Freundeskreis total zusammengehalten hat.
Also ich habe es lange Zeit hinbekommen, abends einfach fit und offen und lustig und nett zu sein. Es war aber definitiv schon so, dass ich meinen Alltag einfach nicht mehr hinbekommen habe.
Ich wusste, sie hat Probleme, aber dadurch, dass ich nicht täglich von morgens bis abends erlebt habe, waren die Situationen einfach für mich nicht da und ich habe es einfach gar nicht so ernst genommen.
Zu der Zeit war es ganz oft so, dass ich es nicht geschafft habe, in die Uni zu gehen. Also ich saß zum Teil schon fertig am Küchentisch und dachte, oh, noch 2 Minuten, bis ich los muss, bis die Bahn kommt, und saß dann einfach 10 Minuten starrend in der Küche, um dann festzustellen, dass es schon 2 Stunden vergangen sind und schon 4 Stunden vergangen sind. Und ja, so waren eigentlich meine Tage.
Wie schlecht es Marleen eigentlich geht, das merken weder Jonas noch die gemeinsamen Freunde. Sie denken, Marleen hat keinen Bock auf Uni und Marleen stellt sich an. Dann trennen sich ihre Eltern.
Da ist dann wirklich für sie so die ganze Welt irgendwie zusammengebrochen.
Also da ging dann nichts mehr. Da habe ich zum ersten Mal meine soziale Kontrolle nicht mehr bewahren können und konnte eben bei Treffen mit Freunden nicht mehr verbergen, dass es mir eigentlich richtig schlecht geht.
Sie lag teilweise einfach tagelang nur im Bett rum. Ich bin morgens wirklich in die Uni gegangen, kam abends wieder zurück und sie lag einfach noch im Bett, genauso wie morgens, als ich gegangen bin.
Alles war irgendwie ein undurchsichtiges Tal der Hoffnungslosigkeit oder Traurigkeit.
Jonas weiß nicht, wie er sich verhalten soll. Mal kann er sie aufheitern, dann wieder lässt sie ihn links liegen. Auch der Freundeskreis ist überfordert. Wann immer Marleen dabei ist, gibt es bald nur noch ein Thema: Marleens Probleme zu Hause. Oft weint sie und lässt sich nicht beruhigen. Auch Ratschläge helfen nicht. Da ist kein Durchkommen mehr.
Ein wichtiger Punkt für mich war, dass dann meine Freunde irgendwann zu mir gesagt haben, dass es jetzt reicht für mich und dass ich was tun muss, weil sie sich auch an ihre Grenzen gebracht fühlen. Und es war eigentlich allen klar, dass man damit gut zureden und schönen Mädchenabenden dem nicht mehr so beikommt. Aber so richtig verstanden habe ich es erst, als ich an einem Abend mit Freunden komplett zusammengebrochen bin und mich nicht mehr im Griff hatte und sogar die Verlobungsfeier von einer Freundin gesprengt habe, was mir früher nie passiert wäre. Und da habe ich dann gedacht, okay, irgendwas muss passieren.
Das war eigentlich für mich so der absolute Tiefpunkt in der Beziehung, wo ich einfach komplett überfordert war und nicht mehr wusste, was ich machen soll. Und einfach auch gemerkt habe, da muss irgendwas passieren, da muss jemand von außen kommen, also ein Therapeut, der Schritt für Schritt die ganzen Situationen aufarbeitet.
Ich dachte schon länger darüber nach, habe es aber immer verdrängt, weil es natürlich auch schon ein krasser Prozess ist, sich selbst einzugestehen, okay, ich brauche jetzt offensichtlich professionelle Hilfe.
Ich habe sie jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, einfach auch fast zu wenig da irgendwie unterstützt. Ich habe ihr zwar immer gesagt, dass sie eine Therapie machen soll, aber ich habe mich halt nie wirklich bewusst hingesetzt und gesagt, okay, wir zwei suchen jetzt zusammen einen Therapeuten. Ne? Und gerade in den Situationen hätte sie halt voll gut Unterstützung von außen gebraucht, aber es war mir damals auch gar nicht bewusst.
Da muss ich sagen, hatte ich dann viel Glück, dass ich nette Freunde um mich habe und da wurde mir viel Hilfe angeboten und eine Freundin hat sich mit mir zusammengesetzt und mit mir gemeinsam die Therapeuten angerufen, weil es ungefähr nichts gab, vor dem ich mehr Angst hatte, als diesen Anruf zu machen. Also das hat mir schon eine Panikattacke beschert, wenn ich nur daran gedacht habe, das Telefon in die Hand zu nehmen.
Und plötzlich ist dann einer ans Telefon gegangen und meint halt wirklich, ich habe gerade einen Platz frei, kommen Sie einfach mal vorbei.
Zu dem Zeitpunkt hat offensichtlich alles gepasst, weil ich dann auch relativ schnell, 4 Wochen nach dem Anruf, meinen ersten Probetermin bekommen habe. Also ich habe innerlich gemerkt, dass es Zeit wird und dass ich jetzt bereit dafür bin. Und dank meiner Freunde habe ich den Schritt dann aber geschafft.
Berlin im September 2014. Seit 1,5 Jahren macht Marleen eine Therapie. Ihre Diagnose? Mittelschwere Depression mit Angststörung. Die gute Nachricht? Das ist behandelbar. Heute geht es Marleen relativ gut. Sie hat einen neuen Job angefangen und letzte Woche ist sie mit Jonas nach 3 Jahren Beziehung zusammengezogen.
In diesem Fall ist ja schön zu sehen, dass da was gleichzeitig gekommen ist. Marleen hat gemerkt, ich kriege das allein nicht hin, auch nicht, indem ich mich nett mit meinen Freundinnen treffe und so auf bessere Gedanken komme. Und die Freunde haben sie dann eben auch unterstützen können, weil sie dafür offen war. Ist aber eben die Frage, ob das immer so ist. Und die Erfahrungen von Angelika Steger, die scheinen da anders zu sein. Sie schreibt uns auf Facebook, diese Leute sind oft unnahbar und lassen sich nicht helfen. Leider aufdrängen will man sich auch nicht. Kennt ihr solche Situationen und wie seid ihr damit umgegangen, dass Freunde in der Krise waren? Das wollen wir von euch wissen. Wie ich einem Freund oder einer Schwester oder sonst jemanden, den ich gern habe, beistehen kann, wenn ich das Gefühl habe, dem geht's nicht gut, das wollen wir klären. Aber es ist ja immer nicht so leicht zu erkennen, wie dringend die Situation eigentlich ist. Deshalb die Frage an die Psychologin Gabriele Kläs-Rauch. Worauf muss ich denn achten, wenn ich das Gefühl habe, ein Freund von mir könnte depressiv sein?
Also zwischen mal schlecht drauf sein, vielleicht mal einen Tag oder mal ein paar Stunden, auch unangenehm drauf sein oder auch sehr bedrückt sein, aber tagelang schlecht drauf sein ist auch etwas, was wir uns zugestehen sollten, was absolut Normales, sogar Heilsames ist. Auch wochenlang schlecht drauf sein ist im Rahmen. Nur wenn wir so über diese Zeitschiene gehen, also das Anhaltende ist dann schon irgendwann auch ein Kriterium für Einschreiten. Also wenn das sich wirklich über Monate erstreckt, ist ganz klar, da ist erstens das dann für die Person etwas zu Unangenehmes, aber vielleicht auch für mich als Beteiligte, als Betroffene. Also irgendwo ist da sowas fast wie eine Wesensveränderung im Gang. Dann bin ich entweder beunruhigt oder manchmal auch mitgequält. Und wenn mein Partner teilnahmslos ist, interesselos ist, passiv wird, das ist ja dann, wenn es also länger als Wochen geht, für mich auch höchst beunruhigend, irritierend und es macht aggressiv. Oder auch natürlich sichtbare Veränderungen des Körpers, des Ganges, wenn das schon so richtig Trauerweide ist, ja so ein Bild, wenn jemand so ganz gebeugt und gebückt geht, das kann ich dann auf die Entfernung sehen oder den Kopf immer aufstützt, das ist die berühmte Kopfstützgeste, die früher auch für die Melancholie sogar stand. Also diese körperlichen Veränderungen und natürlich hin auch Selbstverletzungen. Auf einmal wird nicht mehr gegessen, es wird abgenommen, der Körper verändert sich, es werden sich vielleicht auch sogar Wunden zugefügt, dann ist da schon ein Moment, wo ich nicht nur einschreiten darf und sollte, sondern auch richtig da eine Frage der Hilfeleistung ins Spiel kommt.
Aber was heißt das denn, eingreifen? Also wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, wo jemand sich noch nicht meinetwegen verletzt hat selber oder aufgehört hat zu essen oder was auch immer, sondern an so einem früheren Punkt geht rum, wie Sie schön beschreiben, wie eine Trauerweide und zieht sich zurück, dann habe ich ja oft auch als Freundin oder Freund es schwer, da ranzukommen, weil die Leute reagieren nicht auf SMS oder auf
auf WhatsApp-Nachrichten, ziehen sich zurück, kommen nicht zu Verabredungen. Also was kann ich da tun?
Also erstmal ist wichtig zu sehen, die haben auch ein Recht, sich mal zurückzuziehen, die Menschen. Ich muss nicht immer in dieser Gemeinschaft bleiben, in unserem Leben. Wir sind ständig in Gemeinschaft mit Menschen. Wir sind immer bemüht, gut drauf zu sein, offen zu sein, viel zu geben. Und auch mal SMS nicht zu beantworten oder auch vielleicht mit dieser depressiven Formenbildung uns auch selber zu regulieren, weil es hat nämlich auch eine Heilseite. Es kann auch ein Mechanismus sein, der mir hilft, Krisen und Frustrationen und Spannungszustände, die ich hatte, Enttäuschungen zu verarbeiten. Also dass ich auch ein Recht habe, mich auch eine Weile mal eben nicht so angepasst zu verhalten. Ist es halt, wenn es dann, ne, wenn ich als Freundin merke, es werden schon keine SMS mehr beantwortet und sonst aber haben wir auch solche Krisen schon mal immer durchgestanden, dann kann ich vielleicht auch mal klingeln gehen und sage, hör zu, es kommt mir so vor, dass du dich doch arg zurückziehst, dass was nicht stimmt, ich mache mir Sorgen und was ist dir denn passiert? Mir fällt auf, du bist verändert und ich will dir nicht zu nahe treten, aber wenn du Lust hast, dann können wir uns auch mal richtig einen Abend zusammensetzen. Und dann
das erstmal ansprechen, sagen Sie, und ein Gespräch führen. Aber bei vielen reicht es dann ja nicht mehr aus. Also den Fall, den wir gehört haben, da hat eben der schöne Mädelsabend mit vielleicht auch Austausch nicht mehr gereicht. Und wenn Sie sagen eingreifen, klingt es ja auch so ein bisschen danach, dass ich vielleicht jemanden mal einfach am Arm packe und mit zum Arzt nehme.
Wenn ich merke, da wird wirklich Existenz in Gefahr gebracht, sei es die Frau, der Freund geht nicht mehr zur Arbeit oder verletzt sich eben selbst, dann habe ich da auch eine gewisse Pflicht zu helfen, indem ich dann auch zusammen auch durchaus vielleicht mal in eine Ambulanz gehe oder zu einem Arzt oder eben auch am besten zu einer psychotherapeutischen Praxis.
Weil einfach die Gefahr besteht, dass sich jemand dann umbringt sonst.
Letztlich ist die immer da. Also bei Depressionen kann auch ist so tief in die Beschäftigung mit sich selbst verstrickt, dass er dann und auch vor allem die Schuldgefühle und der Selbsthass, der bei Depressionen eine große Rolle spielt, eine Wendung gegen das eigene Selbst ist ja der Kern der Depression. Und in diesen inneren Konflikten, die Menschen dann durchmachen, kann es auch zum Wunsch kommen, sich auszulöschen oder der Vorstellung, nur noch das ist die Lösung. Wenn Verhalten unangemessen ist, wenn es eben zu high ist, wenn es zu Tode betrübt ist, himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt ist, wenn es krasse Wechsel gibt und wenn die Stimmungszustände irgendwie nicht mehr passen, na, dann merken wir schon, da muss eingegriffen werden in gewisser Weise. Aber es ist eben immer richtige Gratwanderung. Es gibt keine harten Kriterien.
Es kann dann ja tatsächlich auch sein, dass ich im Fall der Fälle vielleicht über den Willen des Betroffenen hinweg mich setze und sage so, ich glaube jetzt, du musst zum Arzt, auch wenn du das nicht willst. Und dann ist vielleicht doch Fehlalarm.
Ja, das macht ja nichts. Also da würde ich auch sagen, wenn sich das richtig als Fehlalarm entpuppt, aber wenn vorher doch so deutliche Hinweise waren und verschiedene Menschen richtig in Sorge oder auch in Unerträglichkeit, ne, so Unerträglichkeit empfinden, dann ist es doch ja auch zur Sicherheit besser. Da findet dann eine Untersuchung statt von einem Spezialisten und so ist passiert da ja auch nichts weiteres. Man wird ja nicht da gleich hinter Gitter, bei uns jedenfalls.
Ja, aber vielleicht empfindet natürlich der Freund oder die Freundin das als grenzüberschreitend und ist danach dann so sauer, dass er sich von mir abwendet. Also die Gefahr besteht ja vielleicht auch.
Ist möglich, aber glaube eher, wenn es denn so ein zugespitzter Zustand, depressiver Zustand schon ist und der bildet sich auch wieder zurück. Wir müssen ja immer in Verwandlung wieder kommen. Das verwandelt sich in was Neues. Ist auch die Chance groß, dass die Freundin eben doch später auch dankbar ist und sagt, Mensch, es war gut, dass ihr euch mal eingemischt habt und nicht alles teilnahmslos, genau wie ich damals teilnahmslos war, habt gestehen lassen auch.
Die Psychologin Gabriele Kläs-Rauch meint, eingreifen, ja, ist eine gute Idee, wenn ich mitbekomme, dass jemand, der mir nahesteht, eine Krise hat. Vor allem dann, wenn es halt sich wirklich um eine Depression handelt und jemand möglicherweise selbstmordgefährdet erscheint. Und wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.
Redaktionskonferenz bei Die Radio Wissen und wir reden heute Abend darüber, wie wir Freunden helfen können oder Verwandten, wenn wir das Gefühl haben, dass sie zu wenig essen oder dass sie zu viel Alkohol trinken, dass sie sich zurückziehen und keinen Bock mehr haben auf irgendwas oder vielleicht auch komische Sachen erzählen. Alles das können ja Hinweise darauf sein, dass jemand womöglich in einer psychischen Krise steckt, aus der man manchmal auch wieder von selber herauskommt, aber eben sich manchmal auch eine psychische Krankheit daraus entwickeln kann oder wie Mediziner es eher nennen, eine psychische Störung. Und man hört und liest ja überall, dass diese Erkrankungen immer weiter zunehmen. Sandra Döther aus unserer Redaktion, du hast die Sendung mitgeplant. Kann man das so sagen? Stimmt das?
Die Frage ist schwer zu beantworten, dazu gleich mehr. Was man auf jeden Fall sagen kann, das ist die Zahl der gezählten Krankheitsfälle steigt. Also es werden mehr Menschen wegen psychischer Erkrankungen krankgeschrieben als früher. Vor 20 Jahren waren diese Erkrankungen fast bedeutungslos. Heute sind sie, das muss man sich mal vorstellen, die zweithäufigste Diagnose, wenn es um Krankschreibung oder Arbeitsunfähigkeit
also
geht.
Also bei jedem zweiten wirklich?
Genau. Mhm. Ob aber die eigentliche Zahl der Erkrankungen zugenommen hat, das lässt sich schlecht wissenschaftlich untersuchen, denn ob tatsächlich mehr Menschen krank werden oder ob eben einfach nur die Sensibilität insgesamt in der Gesellschaft gestiegen ist dafür, auch dafür, dass man eine Therapie machen kann, das ist eben schwer auseinanderzuhalten und zu entscheiden.
Das heißt aber auch, es kann halt sein, dass vielleicht schon immer viele Menschen unter psychischen Erkrankungen gelitten haben, aber dass sie sich einfach nicht haben behandeln lassen und man deswegen das auch nicht erfasst hat.
Genau, die Gesellschaft ist ja nicht nur aufmerksamer geworden für psychische Probleme, sondern die Toleranz gegenüber psychisch Kranken ist ja auch größer geworden und jetzt trauen sich einfach mehr Menschen über ihre Probleme zu reden als früher.
Andererseits könnte man das natürlich auch so interpretieren, dass heute einfach schneller was als psychische Störung einsortiert wird, was früher gar nicht als Krankheitsbild gegolten hat.
Geht auch.
Von welchen Störungen sprechen wir denn überhaupt?
Auch das ist nicht ganz klar, weil die Definition von Erkrankung von Studie zu Studie schwankt. Nehmen wir mal die Zahlen vom Robert-Koch-Institut, von einer Studie des Robert-Koch-Instituts. Die haben eine Erhebung gemacht zu Suchterkrankungen, Phobien und leichteren Formen der Depression. Von dieser Art psychischer Störungen ist laut der Studie jeder dritte Bundesbürger im Laufe seines Lebens betroffen. Entweder indem er selbst krank wird oder jemand aus der Familie oder aus dem Freundeskreis. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Studien sagt, rund ein Viertel der deutschen Gesamtbevölkerung kennt depressive Störungen und noch ein Viertel kennt Angststörungen. Aber auch das ergibt keine eindeutige Zahl, denn oft treten die Störungen auch zusammen auf und das wird dann eben nicht mehr gezählt.
Und wer ist da besonders betroffen?
Laut der Studie des Robert-Koch-Instituts sind es vor allem junge Menschen zwischen 18 und 35.
Und weiß man auch was über die Gründe?
Naja, es werden, wie nicht anders zu erwarten, Gründe genannt wie mehr Druck in der Schule oder auch mehr Druck in der Ausbildung und natürlich immer mehr Arbeit in immer kürzerer Zeit. Und laut der Forscher des Robert-Koch-Instituts haben Jugendliche eben oft noch keine Schutzmechanismen ausgebildet, um Krisen zu bewältigen.
Das heißt aber auch, dass diese Fälle eben genau unter unseren Freunden zu finden sind, unter unseren Geschwistern vielleicht oder unseren Kollegen.
Genau.
Also
Augen auf.
Augen auf. Wie wir ihnen helfen können, das ist unser Thema in der Redaktionskonferenz und wir hören gleich noch mehr dazu, wie wir das rauskriegen, wann es zu viel ist und wann es genau richtig ist. In der wir über solche Situationen sprechen, wie zum Beispiel die, dass die Freundin sich zurückzieht oder der Vater jeden Abend viele Flaschen Bier trinkt, eine Kollegin vielleicht stark abnimmt und kaum noch was isst in der Kantine. Also über den Moment, wenn aus einer Krise oder aus einer leichten Krise ein ernsthaftes Problem wird. Kennt ihr solche Situationen und wie seid ihr damit umgegangen? Das wollen wir wissen. Und Thorsten Krings schreibt uns auf Facebook, ich denke, es ist sehr wichtig, offen darüber zu reden und die Stigmatisierung solcher Krankheitsbilder zu verhindern. Und Ivi Inselbert meint, ja, durchleben, ganz einfach, gehört zum Leben dazu. Nach jeder Dunkelheit kommt Licht, da spricht der Optimist, der auch glaubt, dass manche Krisen einfach dazugehören zum Leben, ohne dass man gleich direkt zum Psychiater laufen muss. Und Katja Mikisch sagt nur, ich könnte ein Buch darüber schreiben. Ja, also wir alle haben diese Erfahrung gemacht und wir wollen in der Redaktionskonferenz darüber sprechen. Was macht das mit uns, wenn wir selber jetzt gerade nicht betroffen sind, dass wir selber eine Krise haben, sondern es eben mitbekommen bei anderen Menschen? Wo ist da sozusagen die Grenze, dass wir uns einmischen und wo lassen wir den anderen so, wie er ist, weil es vielleicht auch für ihn in Ordnung ist, sich mal ein bisschen zurückzuziehen? Das ist unser Thema heute in der Redaktionskonferenz. Morgen gibt's das hier.
Schottland ist schön. Seine Bewohner sind so sparsam, dass sogar die Männer Röcke statt Hosen tragen. Der Whisky fließt in Strömen und das Ungeheuer Nessie winkt schmunzelnd aus seinem Loch. Schluss mit den Klischees. Schottland hat mehr zu bieten. Rock- und Popmusik, Fußball, Essen, in Schottland studieren.
Das Penicillin, das Fernsehen, das Telefon und die Dampfmaschine. Das haben alles Schotten erfunden.
I mean, we have such a great history in Scotland.
Wir schauen auf das raue Land im Norden Europas. Schottland rockt. In der Redaktionskonferenz am Mittwoch ab 18.15 Uhr.
D-Radio Wissen.
Du brauchst Hilfe. Darüber reden wir heute. Und zwar vor allem aus der Perspektive derer, die ihren Freunden helfen wollen, wenn sie abdriften und vielleicht eine psychische Krise dahinter steckt oder auch bei den Arbeitskollegen. Und wir sprechen auch mit Menschen, die selbst in der Krise waren, wie sie es erlebt haben, wenn Freunde ihnen helfen wollten. So wie der Soul-Sänger Flo Mega, der 2012 einen totalen Burnout hatte.
Ich habe das verdrängt, weil ich wollte ja funktionieren. Ne? Das ist aber auch fast, das sind ganz oft Menschen, die ein Problem haben und die Hilfe brauchen. Wenn man ihnen sagt, dass sie Hilfe brauchen, dann werden die sauer. Natürlich. Das will man ja auch nicht akzeptieren. Man will ja auch nicht irgendwie wie ein Dummbatz dastehen. Das ist einfach nicht sexy.
Das ist einfach nicht sexy. Mehr dazu, was Flo Mega erzählt über seine Krise und wer ihm geholfen hat, das hört ihr gegen 7:55 hier bei D-Radio Wissen. Ich bin Verena von Keitz. Schön, dass ihr zuhört. Das kennen wir ja alle, eine Freundin zu trösten, weil sie verlassen worden ist und Liebeskummer hat, oder den Bruder, weil er seinen Job verloren hat und nicht weiß, wie es weitergeht. In solchen Situationen leisten wir dann ganz normale Freundschaftsdienste. Wir hören zu, wir muntern auf, wir gehen zum Beispiel ein Bier trinken, um einfach den anderen dazu zu bringen, auf andere Gedanken zu kommen. Damit tun wir natürlich was für die Seele von dem anderen, dem es nicht gut geht, und oft hilft das auch. Wenn aber jemand aus einem Loch nicht mehr rauskommt oder abrutscht in zu viel Alkohol, da wird es dann irgendwann auch für Freunde schwieriger zu wissen, was soll ich jetzt tun? Wie kann ich da helfen? Unser Reporter Stefan Beuting ist losgegangen und wollte das wissen.
Hallo, ich bin Radioreporter und möchte mit dir über Lebenskrisen sprechen. Nee, nicht über deine eigene, sondern darüber, ob einer in deinem Umfeld, ein Freund, die Schwester, der Vater oder ob so jemand in einer Lebenskrise war. Die Frage: Hast du dich eingemischt oder nicht? Und wenn ja, womit hast du geholfen? Und wie war das eigentlich genau? Die meisten, die ich an diesem sonnigen Vormittag am Kölner Rheinufer treffe, wirken entspannt, haben Zeit, wollen eigentlich gerne mit mir reden, bevor ich ihnen verrate, dass es um das Thema Lebenskrise geht. Sobald das Wort fällt, Kopfschütteln, Achselzucken, Lebenskrise in meinem Umfeld, nö, Fehlanzeige. Ob sie es mir nicht erzählen können oder nur nicht wollen, ich weiß es nicht. Diejenigen, die mir was erzählen, bleiben vage und ungefähr. Dreimal ist es ein Freund oder eine Freundin, die sich geritzt hat. Einmal ein Mädchen mit Depression, das nun in einer anderen Stadt wohnt. Die eigene Rolle dabei, die Frage, was getan wurde oder getan hätte werden müssen, scheint schwierig, darüber zu sprechen. Nur im Fall von René ist das anders.
Darf ich dich fragen, wie dein Vorname ist?
René.
René.
René sitzt mit zwei Freundinnen auf einem Mauervorsprung an der Kölner Rheinpromenade. Renés Haare sind zu vielen dünnen Rasterzöpfen geflochten. Sie ist 18. Das, was sie mit ihrer Mutter erlebt hat, liegt nun schon einige Jahre zurück.
Es war, als meine Mutter sich von meinem Vater getrennt hat. Das war, als ich 11 oder 12 war, und erstmal hat sie sich wahnsinnig viele Vorwürfe gemacht, dass sie mir quasi meine Kindheit kaputt macht. Und das hat sie ewig nicht losgelassen. Und das habe ich auch alles erst ein Jahr später oder so erfahren, dass sie das so fertig gemacht hat. Jedenfalls hatte sie kurz danach dann einen neuen Freund und ist auch irgendwie wieder schwanger geworden. Aber mein Bruder, also das Kind, war eben ziemlich krass schwerstbehindert. Und
das Kind, Renés Halbbruder, ist nicht überlebensfähig. Er stirbt in der 18. Schwangerschaftswoche.
Das ist so ein Moment gewesen, in dem meine Mutter, auch weil sie mit ihrem neuen Freund dann ziemlich krasse Probleme hatte, einfach sehr stark abgerutscht ist. Sie war erst in der Anfangsphase war sie ziemlich zurückgezogen. Und dann hat sie aber, man kam überhaupt nicht mehr an sie ran. Und natürlich hatte ich auch, es ist schwierig, auf die Mutter zu verzichten. Es ist wahnsinnig, weil man auch da nicht richtig helfen kann und nicht richtig weiß, spricht man sie jetzt an, spricht man sie nicht an. Man will sie natürlich nicht noch mit eigenen Problemen dann belassen. Ich habe eine Zeit lang wirklich fast nichts gemacht. Es waren auch für, also die Beziehung zu meiner Mutter hat in der Zeit sehr stark gelitten. Ich habe dann auch mehr mit meinem Vater gemacht. Aber im Nachhinein stellt sich halt immer wieder in so Situationen, wo sie mit meinem Vater zum Beispiel konfrontiert ist oder wenn wir auf den Friedhof gehen, meinen Bruder besuchen, immer wieder so raus, dass das immer noch nicht so ganz verarbeitet ist und ich versuche im Nachhinein viel mehr zu machen. Ich werfe mir das schon zu einem großen Teil vor, dass ich da nicht mehr gemacht habe, aber ich hätte es auch einfach nicht hinbekommen. Ich hätte es selber nicht geschafft, weil ich einfach auch nicht gewusst habe, wie.
Bist du auf die Idee gekommen, dir professionelle Hilfe zu suchen, jemanden anders zu fragen, was zu tun ist?
In dem Moment nicht. Ich habe mich viel mit Leuten unterhalten, aber das war eher, um dann damit klarzukommen, was mein Problem bei der ganzen Sache ist, weil mich das natürlich auch irgendwo mitgenommen hat. Aber ich wusste nicht, wie ich meiner Mutter helfen konnte in dem Moment. Das war mir echt... Ich konnte sie einfach nicht einschätzen.
Die Lebenskrise der anderen. Stefan Beuting hat sich unterhalten mit René, die ratlos stand vor ihrer Mutter, weil sie nicht wusste, was sie tun sollte mit deren Depression. Das ist natürlich besonders schwierig, wenn Eltern sowas haben. Da ist man als Kind ja schnell ziemlich überfordert. Ob es einen guten Weg gibt, der auch denen hilft, die helfen wollen. Das besprechen wir gleich. Und wir klären auch, welchen Unterschied es eigentlich macht, wenn ich jemanden sehr nahe stehe, zum Beispiel, weil es meine Mutter ist, die Probleme hat, oder eben auch jemand, den ich zwar mag, aber dem ich nicht ganz so nah bin wie meinem Arbeitskollegen. Und wir sprechen darüber, was wir tun, wenn wir merken, es geht jemandem nicht gut. Und wir glauben, dass er Hilfe braucht. Das ist ja ein schwieriges, vermintes Feld, wenn ich feststelle, da läuft was schief, aber ich weiß nicht was. Und wie sage ich es denn nun demjenigen, dem Freund oder meiner Schwester oder meiner Mutter? Wie mische ich mich richtig ein, wenn ich glaube, da hat jemand eine richtige Krise, bei der auch Hilfe nötig ist? Christian Gredig hat viele Jahre als Krankenpfleger in der Psychiatrie gearbeitet. Jetzt ist er in der Erwachsenenbildung tätig und gibt unter anderem Seminare für den Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker und er ist bei uns in der Redaktionskonferenz. Hallo.
Hallo.
Herr Gredig, wir haben eben ein Beispiel gehört. Eine Mutter war durch den Tod von einem ungeborenen Kind in eine Depression gefallen und die Tochter wusste einfach gar nicht, wie sie damit umgehen soll. Das ist natürlich jetzt so ein Familiending. Mhm. Was macht es für einen Unterschied, ob der, dem ich helfen will, meine Mutter ist oder ein Arbeitskollege?
Die Auffälligkeiten und Probleme sind oftmals die gleichen, aber die Rahmenbedingungen und die Möglichkeiten, die mir als Kollege oder Vorgesetzter bleiben, die sind natürlich ein bisschen anders. Ich bin 8 Stunden am Tag unter Umständen mit einem Kollegen zusammen, bei dem mir irgendwelche Dinge auffallen und in der Regel sind ja nur die Dinge relevant, die in der Arbeit auch auffallen. Also wenn sich jemand zurückzieht, die Kommunikation mit den Kollegen nicht mehr klappt, die Leistung nachlässt, er zu Kunden im Kundenkontakt vielleicht auffällig wird. Erst dann ist ja für mich als Kollege oder als Vorgesetzter der Moment gekommen, wo ich ihn ansprechen aus Fürsorgepflicht heraus eben ansprechen sollte. Und die Frage ist dann, wie das passiert.
Genau, wie mache ich das richtig?
Es gibt natürlich kein Rezeptheft dafür, aber ich denke, so ein paar Dinge sind wichtig zu beachten. Erst einmal Ich-Botschaften, also Dinge, die ich wahrnehme als Vorgesetzter oder Kollege, dem Kollegen auch wiedergeben. Und zwar, und das ist ganz wichtig, ohne Vorurteile, ohne Vorwürfe und ohne zu diagnostizieren. Schon vielleicht irgendwelche Interpretationen dessen, warum er so ist oder warum er so handelt.
Also nicht sagen, ach, du hast ja eine Depression oder du hast einen Burnout.
Genau. Dadurch fühlt sich so ein Mensch unter Umständen schnell in eine Ecke gedrängt. Und ich denke, dass es in der ersten Kommunikation wichtig ist, sagen wir mal, die Tür aufzulassen, dass derjenige selber auch handeln kann. Ja? Psychische Erkrankungen, und darüber reden wir ja so in der Regel, sind ja mit Kommunikationsproblemen in der Regel verbunden. Und insofern ist von mir als Kollegen oder Vorgesetzten natürlich eine sensible Kommunikation gefordert, weil der Betreffende unter Umständen da, sagen wir mal, nicht die Möglichkeiten hat, die uns als gesunder Mensch bleiben. Ne?
Wie gut ist es, wenn ich genau das äußere, was uns ja meistens umtreibt oder vielleicht sogar davon abhält, dass wir überhaupt darüber sprechen, nämlich, dass wir selber so unsicher sind. Also wenn ich jetzt sage, tut mir leid, wenn ich dir zu nahe trete, ich bin halt unsicher, aber mir ist das und das aufgefallen.
Die eigene Unsicherheit deutlich zu machen, ist nicht unbedingt schlecht. Ich meine, man selber ist ja kein Arzt als Kollege oder so. Wichtig ist nur, dass man es so rüberbringt, dass es für den anderen annehmbar ist. Wir haben haben eben von der Tochter gehört, dass die Mutter da doch, sagen wir mal, Schwierigkeiten hatten, das anzunehmen. Damit muss man einfach rechnen. Also man weiß ja nicht, was für Gründe bei den Betreffenden dahinter sind, was für Ängste damit verbunden sind. Manchmal sind es auch irreale Ängste oder, was am Arbeitsplatz natürlich auch noch zum Tragen kommt, vielleicht auch die reale Angst, dass der Arbeitsplatz gefährdet ist, wenn ich offen zugebe, dass ich Probleme habe.
Das heißt, am Arbeitsplatz passiert es schneller mal, dass dann jemand sagt, nee, ich habe keine Probleme, ich bin nur ein bisschen müde, als wenn das jetzt ein Freund ist, mit dem ich ein innigeres Verhältnis habe.
Das erfahre ich immer wieder in den Seminaren, dass die Vorgesetzten oftmals dann total perplex sind, wenn plötzlich sich rausstellt, dass jemand psychisch krank ist, schon längere Zeit, der aber über einen längeren Zeitraum nach außen so das Bild aufrechterhalten hat, von es funktioniert. Eben aus, sagen wir mal, Gründen, die durchaus verständlich sind. Schwäche zu zeigen ist in der heutigen Gesellschaft nicht so unbedingt angesagt und Schwäche bei der Arbeit zu zeigen noch mal weniger. Insbesondere dann, wenn natürlich unter Umständen ja vielleicht auch eine Beförderung oder der Arbeitsplatz an sich davon abhängig ist. Mhm. Von daher ist es durchaus verständlich, wenn sich jemand dann nicht sofort outet bei der ersten Ansprache.
Wenn ich jetzt zu jemandem aber wirklich ein enges Verhältnis habe und wir abends auch mal ein Bier trinken gehen oder so, bleibe ich dann dran? Also so, dass ich dann einfach nochmal nachfrage, vielleicht 3 Tage später?
Dranbleiben ist wichtig, weil man kann mal davon ausgehen, dass die betreffenden Menschen nur sehr schwer, sagen wir mal, den Weg finden, andere anzusprechen. Insofern dranbleiben und das Signal immer geben, hey, mir ist es wichtig, was mit dir ist, aber nicht bedrängen. Also nicht bedrängen, weil dann ist doch die Gefahr eher groß, dass sich jemand zurückzieht. Dann würde ich eher überlegen, was gibt es noch für andere Wege? Gibt es vielleicht andere Personen, die so jemanden eher ansprechen können, zu dem vielleicht ein anderes Verhältnis, auch ein Vertrauensverhältnis besteht? Mhm. Oder was ist im Betrieb noch, was gibt es im Betrieb noch für Möglichkeiten vom Betriebsarzt oder Sozialdienst oder auch außerhalb des Betriebes?
Wenn jemand jetzt richtig fuchsig reagiert, weil ich den angesprochen habe, ist das dann schon mal ein Zeichen, lasse ich vielleicht lieber die Finger davon? Oder ist es eher so ein Ausdruck von, okay, das ist jetzt auch noch eine Art Hilfeschrei?
Erstmal muss man es also nehmen als Signal, ich möchte darüber nicht reden. Das muss man erstmal akzeptieren. Aber ich würde trotzdem bei anderer Gelegenheit vielleicht nochmal mit einem anderen, in einer anderen Form die Ansprache suchen, wenn dieses Problem, diese Schwierigkeit, die ich ansprechen will, noch weiterhin da ist. Und einfach, wie ich es anfangs sagte, mit den Ich-Botschaften, auch dass mich das als Kollege oder Vorgesetzter irritiert oder dass das unter Umständen auch den Betriebsablauf stört. Manchmal ist es ja so, dass diese Probleme, die durch psychische Erkrankungen hervorgerufen werden, einfach auch bei der Arbeit Probleme machen. Und da muss ich ja am Ball bleiben als Vorgesetzter. Da kann ich ja nicht sagen, ich lasse das mal so laufen. Mhm. Also schon auch die Fürsorgepflicht für die Arbeit, für die anderen Kollegen auch, die oftmals in so Situationen dann für den Betreffenden mitarbeiten. Das kriege ich immer wieder mit in den Seminaren. Aber den betreffenden Menschen nicht aus dem Auge verlieren und dranbleiben,
aber
ohne zu bedrängen. So.
Irgendwann gibt es vielleicht auch einen Punkt, wo ich aufhören muss, weil ich das Gefühl habe, es bringt gar nichts, wenn ich hier irgendwie was versuche.
Ja, das kann durchaus sein. Und dann würde ich eher so nach dem Motto, dass ich mir dann als Vorgesetzter oder Kollege Hilfe hole. Wenn ich merke, ich werde hilflos, was diese Situation angeht, dann wäre meine Empfehlung, dann selber mal mit jemandem zu sprechen und zu fragen, wie kann ich denn da jetzt weitermachen? Bin ich vielleicht der Richtige oder gibt es andere Wege? Also nicht das zu sehr mit sich selber umtragen und sich selber zu sehr belasten damit, sondern lieber frühzeitig auch nochmal Hilfe holen bei anderen Menschen, bei anderen erfahrenen Profis unter Umständen.
Sie haben ja auch viel Erfahrung gesammelt selber in der Psychiatrie als Krankenpfleger dort. Mhm. Haben Sie von den Menschen, die da waren in der Psychiatrie, mal mitbekommen, was denen geholfen hat? Oder waren die auch froh, wenn ihre Freunde oder Angehörigen sie sozusagen gedrängt haben, was zu unternehmen?
Ja, unter Umständen auch, aber was eigentlich durchgehend der Fall ist, dass sie sich nicht im Stich gelassen fühlen. Wenn sie in einer Situation, in der sie schwierig sind, und sie sind unter Umständen in solchen Wochen und Monaten schwierig für andere Menschen. Und das führt dazu, dass sich Freunde, Angehörige unter Umständen auch, aber da Kollegen zurückziehen. Dass das nichts Bleibendes ist und dass immer das Signal gegeben wird, es gibt zwar Probleme, aber du bist trotzdem als Mensch wichtig für mich. Mhm. Dass das nicht durch Worte, aber durch einfach Interesse auch weiterhin an den Menschen haben, dran zu bleiben. Weil bei diesen Menschen eher diese Kommunikation ein bisschen gestört ist. Insofern sind wir anderen eher in der in der Bringschuld, also diesen Kontakt auch aufrechtzuerhalten. Also das ist eigentlich das Wichtige.
Würde wirklich heißen, auch wenn mich jemand zurückweist oder so in so einer Situation und ich dann irgendwann denke, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich machen soll und der will ja meine Hilfe gar nicht, dass ich trotzdem signalisiere, hey, ich bin immer da.
Okay, zum Beispiel zu sagen, vielleicht ist das im Moment nicht der richtige Zeitpunkt, mit dir darüber zu reden, aber mir wäre es wichtig und wenn du möchtest, dann bin ich für dich da oder dann können wir darüber reden. Ja, also.
Christian Gredig, Berater in der Erwachsenenbildung tätig, auch in der Psychiatrie als Krankenpfleger lange tätig gewesen, gibt Seminare zum Beispiel für Angehörige von psychisch Kranken und hat uns erzählt, wie man am besten kommuniziert und wie man am Ball bleibt. Vielen Dank dafür.
Bitteschön.
Wir sprechen in der Redaktionskonferenz über das Helfen in Krisen, aber eben, wenn die anderen die Krise haben. Und wir haben schon darüber gesprochen, wie wir auf die Leute zugehen. Aber natürlich können wir auch nicht immer alles allein regeln. Es gibt ja auch Stellen, an die man sich wenden kann und die dann weiterhelfen, wenn wir selber nicht mehr weiter wissen und die dann auch ein bisschen professioneller mit umgehen können. Sandra Döter, du hast dich schlau gemacht für die Sendung. Wo kann ich denn hingehen?
Ja, eine gute Empfehlung ist zum Beispiel der sozialpsychiatrische Dienst. Das Gute an dem ist, dass er Teil des öffentlichen Gesundheitsdienstes ist und deshalb gibt es den eigentlich überall, also auf dem Land genauso wie in der Stadt. Und die Beratung kostet nichts. Da arbeiten Ärzte, Psychotherapeuten und Sozialpädagogen und die können einem vielleicht weiterhelfen bei einer Frage wie, ist mein Freund überhaupt depressiv oder hat meine Schwester wirklich eine Essstörung? Da bekommt man eine erste Einschätzung immerhin. Auch dazu, was der nächste Schritt sein könnte. Zum Beispiel können die dann auch Therapeuten in der Gegend empfehlen.
Weil das ja anscheinend auch eine ziemlich komplizierte Sache ist, das rauszufinden. Gibt es denn außer dem sozialpsychiatrischen Dienst noch andere empfehlenswerte Anlaufstellen?
Klar, ich wollte jetzt gerade sagen, wie Sand am Meer. Nee, wirklich, also zum Beispiel Beratungsstellen von Kirchengemeinden, auch um die Ecke sozusagen. Die haben häufig Beratungsstellen für alle Lebenslagen oder von Wohlfahrtsverbänden wie der Caritas oder der Diakonie. Oder zum Beispiel auch in Frauenzentren kann man auch mal gucken, ob es da was gibt. In diesen Beratungsstellen sitzen in der Regel Psychologinnen und Sozialpädagogen, also keine Ärzte.
Keine Psychiater.
Genau.
Okay.
Das heißt, die können bei der Diagnose jetzt irgendwie nicht so rasend viel helfen.
Okay, vielleicht. Aber ein bisschen wissen die trotzdem, wo man sich vielleicht weiter hinwenden kann. Und so.
Genau.
Können die denn auch jemanden verdonnern dazu, eine Therapie zu machen? Das ist ja immer so ein bisschen die Angst. Ich gehe irgendwo hin und mache dann so ein Tor auf und dann plötzlich heißt es ja, du musst jetzt das und das machen.
Nee, das können die natürlich nicht, aber sie können vielleicht jemanden darin unterstützen, dann eine Therapie zu machen. Und das ist ja auch schon mal was.
Das sind jetzt die Anlaufstellen für den Fall, dass ich mir Sorgen mache. Ich habe vielleicht schon Wochen oder Monate lang das beobachtet, aber ich habe quasi so ein bisschen Zeit. Das ist nichts Akutes. Was mache ich denn, wenn ich mitbekomme, dass eine Krise wirklich eskaliert?
Dann kann man auch den sozialpsychiatrischen Dienst anrufen und darum bitten, dass jemand dazukommt, also nach Hause zum Beispiel kommt. Wenn die Krise nachts oder am Wochenende ausbricht, dann kann man den ärztlichen Notdienst anrufen. Oder man kann auch dann mit den Betroffenen in die Ambulanz einer psychiatrischen Klinik gehen. Aber dann gibt es ja auch noch den Fall, dass ich Angst haben muss, dass jemand sich oder anderen was antut. Dann muss es ja richtig schnell gehen und dann ist die Feuerwehr die richtige Adresse oder auch die Polizei.
Ah, die kann man dann wirklich anrufen?
Die kann man anrufen, die kommen dann direkt und gucken sich die Situation an und wenn nötig, können sie jemanden in eine psychiatrische Klinik bringen und da wird dann entschieden, was weiter zu tun ist.
Das ist dann wirklich im Fall der Fälle, wo es dann schon sehr dringend ist.
Genau.
Und wo man denkt, oh, hier ist Leib und Leben bedroht. Genau. Vielen Dank, Sandra, für diese Einschätzung. Das wusste ich übrigens auch alles gar nicht, wo man da anrufen kann. Das sind hilfreiche Infos.
Es gibt auch an vielen Stellen, das wollte ich noch nachtragen, Online-Beratung. Zum Beispiel bei der Caritas. Das kann man anonym machen. Das ist ja auch nicht so verkehrt manchmal.
Ja.
Und die gute alte Telefonseelsorge gibt es auch zum Beispiel beim Bundesverband der Angehörigen psychiatrisch Kranker.
Und das ist auch die Hemmschwelle meistens nicht so hoch, dass man einfach wirklich mal entweder vielleicht eine E-Mail schreibt, online oder dass man den Telefonhörer in die Hand nimmt. Flo Mega, Soul-Sänger aus Bremen, war Zweitplatzierter 2011 bei dem Bundesvision Song Contest. 34 Jahre alt ist er heute. Damals war er plötzlich berühmt, obwohl er schon lange auf der Bühne stand. Aber in diesem Zusammenhang mit der plötzlichen Berühmtheit war er eben aber auch nicht nur geliebt, sondern wurde auch kritisiert und ist dann nach dem Erfolg persönlich ziemlich abgestürzt. Man kennt diese Geschichten, es klingt fast schon ein bisschen klischeehaft, zu viel Alkohol, Drogen, Depression und schließlich ein Burnout im Jahr 2012. Und da ging plötzlich gar nichts mehr, das hat er uns ein bisschen genauer erzählt.
Naja, bei mir war es sehr extrem. Also ich meine, es ist einfach, da war einfach nichts mehr, es war ein seelischer Tod.
Also die Kerze ist sozusagen erloschen.
Ja.
Okay, wie hast du da deine Tage verbracht?
Liegend.
Im Bett?
Ja, rauchenderweise, liegenderweise.
Die Menschen, die da um dich rum waren, wie haben die sich verhalten in der Situation?
Also da ganz klar war, was wirklich sehr klar war, was los ist, war das für alle ein Zeichen und ein Alarmsignal und ein ganz klares Signal. Aber es ist auch wirklich heutzutage, immer wenn es zu spät ist, merken es alle. Ne? Also wenn man die Anzeichen schon verspürt oder vielleicht einen schwächeren Burnout hat oder irgendwas, dann kommt es mir oft so vor, als wenn das Umfeld aus Angst überreagiert, ne? Und Tipps gibt, Verbesserungsvorschläge, nicht wirklich zuhört, nicht wirklich mitgeht. Wenn es dann aber zu spät ist, dann merkt man, dass die Leute nichts anderes können, als mitgehen und dir zuhören. Vorher, wenn man dann Sachen geäußert hat, dann kam meistens sowas wie, ach, komm hier, nach dem Motto, dann nimmst du eine Paracetamol, dann geht das, ne? So ungefähr.
Geht schon weiter, ja? Alles.
Geht weiter und das ist aber auch typisch in diesem Land hier, ist einfach eine übertriebene eine aufgesetzte Glückseligkeit, ja, weil dadurch, dass es hier uns hier so gut geht materiell, meinen wir, glaube ich, auch zu übertrieben gute Laune haben zu müssen. Ist aber nicht so. Ja, ich finde, das muss alles gleichmütig sein. Gut ist manchmal schlecht und schlecht ist manchmal gut, ne? Das ist einfach gegensätzlich.
Aber also, das war bei dir aus dem Gleichgewicht geraten.
Aber auch nur deshalb, weil ich 20 Jahre auf der Bühne stehe schon und in den letzten, also da, als passiert ist, 2012, seit 2008 am Touren war, erst für kein Geld der Welt, dann für mehr und mehr. Dann kamen Drogen dazu oder beziehungsweise Alkohol viel, dann kam auf einmal eine Frau in mein Leben, die ein Typus, der sich vorher nie für mich interessiert hat quasi so. Also ich war auf einmal irgendwie in einer ganz anderen Welt, war beliebt, hatte auf einmal die schönste Frau der Stadt und habe es aber irgendwie alles nicht gebacken gekriegt. So. Also habe einfach auch da angefangen zu koksen und letztendlich habe ich die ganzen Konzerte nicht mehr kompensieren können und die ganzen Energien, die ich rausgehauen habe und der ganze Spirit und der ganze Zuspruch und dann aber auch der ganze Misserfolg und das, was die anderen reden und was weiß ich und tausend Sachen, die ich alle irgendwie erstmal begreifen musste und wo man lernen muss, auch drüber zu stehen in diesem Geschäft. Das ist alles so, das sind Sachen, die lassen einige kalt, mich nicht. Und das hat sich summiert und dann ist die Frau abgehauen und dann bin ich zusammengebrochen, so, das war einfach auch jemand, den ich sehr geliebt habe und das war irgendwie so mein Fels in der Brandung, dachte ich jedenfalls und der war weg und da war ich eben auch weg. Ich meine, Sting hat ja gesungen, how fragile we are, ne? Also wie zerbrechlich wir sind, ja, das ist einfach, das riecht mich eigentlich echt grundsätzlich auf, dass es in diesem Land hier oftmals so verdrängt wird, ja, dass wir auch nur Menschen sind, ja.
Aber lass uns doch noch mal ein bisschen darüber sprechen, also wie sozusagen die Menschen, die mit dir ganz nah zusammen waren in der Zeit, wie die darauf reagiert haben. Also zu dem Zeitpunkt, wo du sagst, du warst noch nicht ganz unten, als die Frau dich noch nicht verlassen hatte, haben dich da schon Freunde angesprochen und gesagt, Flo, so wie das da bei dir läuft, das macht mir nicht so einen guten Eindruck?
Ja, ja.
Und wie fandst du das dann?
Ich habe das verdrängt. Weil ich wollte ja funktionieren. Ne?
Warst du dann sauer, dass sie dich überhaupt darauf angesprochen
sicherlich,
haben?
Sicherlich. Also das ist aber auch fast, das sind ganz oft Menschen, die ein Problem haben und die Hilfe brauchen. Wenn man ihnen sagt, dass sie Hilfe brauchen, dann werden die sauer. Natürlich. Das will man ja auch nicht akzeptieren. Man will ja auch nicht irgendwie wie ein Dummbatz dastehen. Ne? Man darf halt irgendwie, man darf nicht in so eine Opferrolle kommen hier. Das ist einfach nicht sexy. Ja.
Das heißt, du hast mal versucht, das aufrechtzuerhalten. Also so dieses Bild von dir.
Ja, ich habe mich dann auch weiter besoffen und was weiß ich, mich betäubt und bin halt drumherum komplett abgeschmirbelt.
Ja, und dann kam der Absturz und dann ging gar nichts mehr. Du hast ja eben schon gesagt, das war zu spät.
Mehr.
Aber bist du denn zwischendurch dann in die Klinik gegangen? Oder?
Ich war in der Klinik.
Du warst in der Klinik. Wie bist du da hingekommen in die Klinik? Bist du da selber hingegangen oder hat dich da jemand hingeschleift?
Ich wollte einfach nur in irgendeine Klinik und es war eine schlechte Klinik, ja. Aber ich bin trotzdem dahin und es war in dem, was sie mir geboten hat, auch gut. Aber ich bin nur einen Monat geblieben, weil mir das zu schräg war da. Und ich hatte auch wirklich keinen Bock eigentlich, mich um irgendwas zu kümmern. Ich habe mir dann eine Wohnung klar machen lassen in Bremen und habe dann mich selber kuriert. Tagelang nur geschlafen.
Hast du das alleine durchgestanden, diese Phase? Oder waren da Leute bei dir?
Ich hatte wenig Freunde. Meine Nachbarin war da. Ich hatte eine sehr liebe Nachbarin in Bremen, die ich schon länger kenne, die zufällig neben mir wohnte und mit der ich mich super angefreundet habe.
Was hat die gemacht, was gut war?
Weil du eben jeden Tag zu mir gekommen. Die hat mich geglaubt. Die hat mich geglaubt. Die hat mir das Gefühl gegeben, dass ich wertvoll bin.
Und das hat dir geholfen?
Das hat mir geholfen, ja. Weil das war jemand, der sich zu mir getraut hat. Viele haben sich nicht mehr zu mir getraut. Ich war nicht böse oder schrecklich, ich hatte etwas in mir, wofür jeder Angst hat und was er in sich auch trägt. Und darum haben viele Leute sich von mir distanziert in der Zeit. In dem Fall sind einige wenige neue Leute in mein Leben getreten, die mir sehr geholfen haben.
Inzwischen bist du ja relativ gut wieder aufgestellt, hast ein neues Album aufgenommen, wo du das auch thematisierst. Hinter dem Burnout, ja. Ist das Paradies schöner als Paris? Singst du
das
da?
Das habe ich aber vorher geschrieben, als ich schon merkte, dass es bergab geht. Das ist weit vorher passiert.
Aber das heißt, das ist ja schon ein ganz klarer Hinweis. Also du warst auf dem Weg bergab, hast es gesehen und hast dir schon sozusagen Gedanken darüber gemacht, wie die Zeit sein könnte, wenn du das überstanden hast.
Ja, ich bin halt durch und durch ein bisschen pervers und grenzgängerisch und was weiß ich. So, ich bin halt Künstler.
Man könnte auch sagen, du bist Optimist, wenn du damals schon gedacht hast, ich komme da durch.
Ich bin ein unglaublicher Optimist. Ganz genau. Optimisten sind nämlich die Leute, die für die anderen die guten Gedanken machen. Ne? Nee, ich bin wirklich Optimist. Stimmt.
Der Soul-Musiker Flo Mega aus Bremen. Ein Optimist, der schon vor dem Burnout über die Zeit danach nachdenkt, die besser sein wird und daraus dann ein Lied macht. Das war die Redaktionskonferenz heute am Dienstag, den 16. September. Wir haben darüber gesprochen, wie wir Freunden helfen können oder auch Angehörigen, Geschwistern, wenn sie in der Krise stecken. Und wir haben gelernt, möglichst nicht unbedingt sofort abschrecken lassen, wenn die mal bockig reagieren oder schlecht gelaunt. Einfach dranbleiben und einfach zeigen, wir sind für euch da. Ich bin Verena von Keitz. Ich bin morgen wieder für euch da.
D-Radio Wissen.